Nalogo, der Logo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Nalogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement. In regelmäßigen Abständen sprechen wir hier über Themen, die Jugendliche bewegen. Mein Name ist Anna und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neues Monat, neues Thema. Anlässlich des Weltfrauentages widmen wir uns im Podcast vermehrt feministischen Themen. Den Auftakt macht unser heutiger Gast Sabine Klinger. Sabine lehrt und forscht an der Uni Graz zu Frauen- und Geschlechterforschung sowie Digitalisierung und soziale Arbeit. Im Podcast sprechen wir mit ihr über geschichtliche Meilensteine des Feminismus in Österreich und geben einen Ausblick, welche Veränderungen und Handlungsfelder für die Zukunft wichtig werden. Liebe Sabine, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr, dass ich heute mit dir dieses Gespräch führen darf.
Starten werden wir mit einem Blick in die Vergangenheit. Kannst du uns grob zusammenfassen, was wichtige geschichtliche Ereignisse, Meilensteine des Feminismus in Österreich bisher so waren?
Das ist eine Riesenfrage. Da könnte man schon ganz weit vorne anfangen. Ich beschränke mich aber jetzt so auf die rund 100 letzten Jahre. Ich glaube, das macht Sinn und da kann man auch ein bisschen verstehen, was da passiert ist, obwohl natürlich auch schon vorher ganz viele Männer und Frauen für Gleichberechtigung und für Gleichheit gekämpft haben. Aber in Österreich war es sicher so, wenn man einmal zurückschaut, ein riesen Meilenstein, dass Frauen zum Studium zugelassen wurden. Das war 1897. Ab diesem Zeitpunkt durften Frauen studieren in Österreich. Davor war das zum Beispiel nicht möglich. Das ist, glaube ich, in Richtung Bildung und für Frauen ein wichtiger Meilenstein, auch wenn man daran denkt, dass aktuell eigentlich die Studierendenzahlen bei Frauen höher sind als bei Männern. Aber das ist noch gar nicht so lange Selbstverständlichkeit. Und dann geht es natürlich weiter da in der ersten Welle. Man spricht da von Wellen in der Frauenbewegung und von den feministischen Bewegungen. Da geht es dann weiter. Um 1918 war ein Riesenmeilenstein natürlich das Wahlrecht, das aktive Wahlrecht für Männer und Frauen, was für uns heute selbstverständlich ist. Wir gehen zur Wahl oder auch nicht, war damals ein wirklich heiß umkämpftes Thema. Wir haben wirklich viele Frauen, aber auch viele Männer gekämpft, wählen gehen zu dürfen und auch gewählt zu werden. 1919 sind nämlich dann die ersten Frauen in den Nationalrat eingezogen. Und dann sind viele kleine Dinge passiert, aber auch dann war so diese erste Welle Stücke vorbei, aufgrund des Nationalsozialismus. Da hat sie auch nochmal viel geändert, zum Beispiel der Frauentag, der ja auch kürzlich stattgefunden hat, wurde im Nationalsozialismus verboten. Der wurde wieder abgeschafft, der wurde bereits seit 1921 und davor regelmäßig gefeiert und hat aber dann wieder so ein Ende erfahren. Genau. Und dann hat so eine zweite Welle der feministischen Bewegung angefangen, so um die 60er und 80er Jahre. Sexuelle Revolution ist doch auch das große Thema, autonome Frauenbewegung, Studentinnenbewegung. Und natürlich damals war für die sexuelle Befreiung der Frau die Pille was Wichtiges. Das war eine ganz wichtige Errungenschaft, weil das hat bedeutet, sexuell aktiv zu sein, ohne dann ständig an Schwangerschaft zu denken und auch ungewollt schwanger zu werden, was ja damals nochmal ein ganz anderer Kontext war und uneheliche Kinder. Frauen, die Kinder gekriegt haben und nicht verheiratet waren, da war die soziale Ächtung, sage ich ja schon, muss man wirklich sagen, wahnsinnig hoch. Also das war ein riesen Befreiungsschlag. Natürlich, wenn man jetzt so die Pille aus heutiger Sicht betrachtet, ist es vielleicht, hat es da auch viele offene Fragen gegeben, die ganzen Hormone, die die Frauen da geschluckt haben und heute noch schlucken. Heute stellt man sich die Frage, warum so viel Forschung zur weiblichen Verhütung und warum so wenig Forschung zur männlichen Verhütung, also die Pille für den Mann oder andere Geschichten, sind da ganz wenig beforscht und auch wenig anerkannt. Da gibt es heute nochmal viel zu überdenken und auch neue Zugänge zu finden. Aber in den 60er und 80er Jahren ist ja echt viel passiert. Da ist ja dieser Slogan entstanden, das Private ist politisch. Also das, was zu Hause passiert und auch das Private, Frauenanfühl im häuslichen Bereich tätig, das ist politisch, das geht alle an. Dementsprechend haben da viele Frauen dafür gekämpft. Eine ganz wichtige Kämpferin war die Johanna Donal, das war dann auch die erste Frauenministerin. Die kennen vielleicht auch einige, war gerade eine Doku, es gibt eine Doku zu ihr, die echt zu empfehlen ist. Und da wurden ganz viel Rechte für Frauen erkämpft, aber auch für Männer. Einige Beispiele sind der Schwangerschaftsabbruch. Seit 1975 ist es legal, bis zum dritten Schwangerschaftsmonat abzutreiben. Geht es auch wieder um sexuelle Befreiung und auch das Recht auf Selbstbestimmung zum eigenen Körper. Das ist auch was für uns mittlerweile selbstverständlich ist, aber in anderen Ländern nicht mehr selbstverständlich ist oder gerade erstmal selbstverständlich worden. Das ist ganz ein heikles Thema, sehr unterschiedlich. Global gesehen wird das, gibt es da Fortschritte oder auch Rückschritte momentan. 1975 hat es die Familienrechtsreform gegeben, dass Männer und Frauen rechtlich gleichgestellt haben. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber Frauen durften ab diesem Jahr ohne die Zustimmung ihres Mannes arbeiten gehen oder über ihren Wohnsitz bestimmen oder auch mitentscheiden, welchen Familiennamen das sie tragen. Und das war davor also nicht möglich. Und da hat es noch viele, viele Highlights gegeben. Ich glaube, eines, das noch für uns, oder was so grundsätzlich total wichtig ist, ist, dass Vergewaltigung und geschlechtliche Nötigung in der Ehe und oder in Lebensgemeinschaften strafbar wurde. Das heißt, alle Frauen, die davor, also wenn alle, die jetzt dazuhören, an ihre Mamas oder an ihre Omas denken, die auch schon vor 1989 in einer Ehe oder Lebensgemeinschaft gelebt haben, von der sexueller Gewalt betroffen waren, war das nicht einmal strafbar. Das war damals so gedacht, dass das Recht des Mannes ist auf sexuelle Befriedigung. Also das merke ich, das haut mir immer wieder von den Socken.
Da geht es mir ähnlich. Also das ist auch so ein Beispiel, das mir immer im Kopf geblieben ist, dass das vorher sozusagen nicht strafbar war. Aber auch heute ist es eben noch immer so, dass es oft auch nicht angezeigt wird und wenn es angezeigt wird, auch wenige Folgen hat. Das ist vielleicht eh etwas, was wir später noch besprechen werden unter dem Gesichtspunkt, was ist noch zu tun. Wenn wir uns das jetzt anschauen, was du alles erzählt hast, hat man so das Gefühl, okay, vor 100 Jahren war alles noch ganz, ganz schlimm und es hat nichts gegeben und Frauen und Männer waren wirklich nicht gleichberechtigt. Man könnte jetzt den Eindruck bekommen, es ist eh schon sehr, sehr viel passiert und in vielen Bereichen sind Männer und Frauen gleichgestellt, zumindest eben auch, wie du sagst, auch rechtlich vor dem Gesetz gleichgestellt. Was sind denn jetzt deiner Meinung nach so Handlungsfelder, die man noch bearbeiten müsste? Wo sind denn Männer und Frauen in der Gesellschaft nicht gleichgestellt? Wo gibt es Ungleichheiten?
Es ist sicher schon total viel passiert. Speziell, ich habe jetzt diese ganzen Beispiele aufgezählt, was auch so sehr heterosexuell gedacht ist und sehr binär. Also binär heißt innerhalb dieser zwei Geschlechter und sehr heterosexuell, also dass Männer Frauen lieben und umgekehrt und alles andere keinen Platz hat. Da ist sicher ein Thema, das seit den 90er und 2000er Jahren stark geworden ist. Und was noch viel zu tun gibt, ist so diese Queer-Bewegung, Transgender-Bewegung. Also da gibt es auch quasi die Gleichstellung unterschiedlicher Geschlechter. Da gibt es, glaube ich, noch sehr viel zu tun. Und dann sind es ganz reale Themen wie, wenn man denkt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. 1997 haben über 500.000 Österreicherinnen und Österreicher ein Frauenvolksbegehren unterschrieben, das unter diesem Thema stand. Jetzt schreiben wir 2020 und es gibt einen Gender Pay Gap und einen Gender Pension Pay Gap. Also der Gender Pay Gap ist quasi der Unterschied zwischen dem, was Männer und Frauen verdienen. Und der Unterschied liegt nach wie vor bei 20%. Frauen verdienen 20% weniger als Männer. Und der Gender Pension Gap, der ist noch größer. Das ist der Unterschied zwischen den Pensionen oder der Höhe der Pensionen, die Frauen erhalten und Männer erhalten. Und da liegt der Unterschied bei 42%. Das ist riesig. Also diese, auch wenn der Postcard sich jetzt an Jugendliche wendet, auch Jugendliche werden älter. Und irgendwann dann im Alter ist die Armut weiblich. Und das ist schon ziemlich brutal, finde ich, und fängt an bei der Lehre. Also jetzt im Jugendalter, was für Lehre entscheide ich mich? Und Mädchen entscheiden sie für hauptsächlich drei Berufe, nämlich im Einzelhandel, die Friseurin und die Bürokauffrau. Und da sind die Einstiegsgehälter bei dann nach der Lehre, sind die Einstiegsgehälter liegen bei ca. 1.700 Euro Bruttoeinstiegsgehalt im Monat. Burschen entscheiden sich sehr häufig für Metalltechnik als Lehrberuf. Und da ist das Einstiegsbruttogehalt nach der Lehre bei 2.150 Euro. Das heißt, wir reden da von einer Differenz von ca. 450 Euro im Monat haben und nicht haben.
Du hast jetzt gesagt, der Unterschied zwischen Frauen und Männern beträgt 20%. Einen Teil davon kann man ja aufklären mit zum Beispiel, dass Frauen eher in Teilzeit arbeiten als Männer, öfter zu Hause bleiben, auch bei den Kindern und viel von der Care-Arbeit zum Beispiel übernehmen. Oder eben, dass sie zum Beispiel bestimmte Berufsfelder wählen. Und was mir bei dieser Diskussion immer eben auch kommt, ist, okay, man sollte eben die Jugendlichen oder die Frauen dafür begeistern, in diese MINT-Fächer auch zu gehen. Und sie sollen halt dahin gehen, wo mehr Geld ist. Aber was ist, wenn sie einfach das interessiert? Wieso bezahlt man einfach diese Berufe nicht gleichwertig? Liegt das eben auch daran, dass es eher Frauenberufe sind? Und was wäre da gesetzlich oder politisch deiner Ansicht nach möglich?
Also ich stimme da vollkommen zu. Ein Zugang ist zu sagen, Frauen sollen in die Technikberufe. Aber historisch gesehen ist es nicht die Lösung, weil man kann total gut nachzeichnen, dass sich, sobald mehr Frauen in ein Berufsfeld drängen, sich soziale Anerkennung verringern als auch der Lohn. Und umgekehrt, wenn mehr Männer in ein berufliches Feld drängen, steigt die soziale Anerkennung und der Lohn. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Informatikerin, die Informatiker. Diese erste Programmierungsmaschine wurde von Frauen bedient. Programmieren war am Anfang ein Frauenjob. Ganz viele Frauen haben in diesem Bereich gearbeitet. Dann wurde es quasi immer wie stärker Technik gestützt und plötzlich kamen immer wie mehr Männer in dieses Feld und dann so sukzessive war es plötzlich ein männerdominiertes Feld mit wahnsinnig hoher Prestige, auch heute noch, und guter Bezahlung. Also das hat was damit zu tun, dass Frauenberufe grundsätzlich schlechter bezahlt werden als Männerberufe. Es schaut so aus, als wäre die Arbeit von Frauen in unserer Gesellschaft einfach weniger wert. Den Eindruck hat man. Und aus meiner Sicht geht es nicht nur darum, quasi die Gruppen innerhalb der Arbeitsbereiche zu verschieben, sondern diese Berufe grundsätzlich aufzuwerten und Arbeit besser zu entlohnen in allen Bereichen. Das fängt an bei Lohnverhandlungen, bei Tarifverträgen, bei gesetzlichen Rahmenbedingungen. Also da gibt es viele Ansatzpunkte.
Also wie man aus deinen Erzählungen heraushört, finde ich, kriegt man dann schon den Eindruck, dass die vollständige Gleichstellung noch nicht erreicht wurde und dass es noch etwas an Zeit benötigt, bis wir das erreichen. Es werden immer so Berechnungen auch gemacht, wann das jetzt wirklich sein wird. Hast du da eine Zahl im Kopf, wovon geht die Wissenschaft derzeit aus?
Ja, wir haben heute sehr viel über Arbeit gesprochen und über Entlohnung. Und Da gibt es einen Global Gender Gap Report des World Economic Forums. Und die haben zum Beispiel berechnet, dass es bis zur Gleichstellung am Arbeitsplatz es noch mindestens 257 Jahre brauchen wird. Eingestiegen sind wir mit einer Rückschau, diese guten letzten 100 Jahre. Und der Ausblick, wenn man dieser Berechnung glauben darf, da werden wir uns noch öfter im Podcast hören, um das Thema zu besprechen.
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch sehr, sehr viele spannende Themen auf dem Gebiet. Zum Abschluss frage ich dich jetzt noch eine Frage rund ums Thema Information. Wir als Jugendinfo, uns ist es sehr wichtig, auch immer gute Infoquellen weiterzugeben. Wenn sich jemand nach unserem Gespräch inspiriert fühlt und noch mehr Infos braucht, wo fängt man denn an? Wo findet man denn gute feministische Lektüre oder Podcasts oder Videos?
Was ich wirklich empfehlen möchte und für was ich mehr Werbung machen möchte, ist das einzige Mädchenzentrum in der Steiermark, und zwar das JAM. Das ist Teil der Mädchenberatungsstelle Mafalda, und das ist, glaube ich, ein Ort, wo junge Mädchen viel Unterstützung kriegen, viel Wissen kriegen, und das kann ich sehr empfehlen, dass sie zum Beispiel junge Mädchen dorthin wenden, weil das ist auch was braucht, mehr Orte, mehr Räume für Mädchen und Frauen, wo sie sich auch in geschützten Räumen gut austauschen können und wo Vielfalt Platz hat. Genau. Was ich sonst empfehlen kann, so, ich bin ja eine große Leseratte. Ich empfehle natürlich auch gerne Bücher wie Die unsichtbare Frau von der Caroline Chiardo Perez. Das ist ein wunderschönes Buch, wo man nachlesen kann, wo Frauen noch unsichtbar sind. Ein weiteres Buch, das mir total gefällt, ist von der Anne Wizorek, weil ein Hashtag Aufschrei nicht reicht. Da geht es auch um so Feminismus von heute. Aber es gibt auch so aktuelle Kinofilme oder Streamingfilme, die ich super finde, wie Moxie. Das ist gerade ein aktueller, netter Teenie-Streifen, finde ich. Den kann ich auch sehr empfehlen. Und die Cartoons und Graphic Novels von der Liv Strömquist. Die ist ganz toll. Und dann gibt es natürlich viele Dokus, die ich cool finde, wie zum Beispiel Viva la Vulva, dann die Gender Revolution, Embrace. Dann, wer ein Fan von Cabaret ist, da finde ich die Rabdal-Dirndl ganz großartig. Ich habe halt auch schon mal die Doku von der Donal empfehlen. Also da habe ich eine Riesenliste, die ich ganz super finde. Und was ich schon auch nochmal, wir schauen ja alle sehr viele Filme und Serien. Und da kann ich auch empfehlen, sich ihr eigenes Bild zu machen. Was schaue ich da an? Und da hilft der Bechdel-Test. Der Bechdel-Test ist so ein Test, wo man mit 3 Fragen oder 4 Fragen sehr gut herausfinden kann, ob der Film denn auch Frauen berücksichtigt. Und der Bechdel-Test, da schaut man sich den Film oder die Serie an, und währenddessen kann man sich dann fragen, aha, gibt es in dem Film denn 2 Frauenrollen? Sprechen die Frauen denn miteinander? Wenn sie sich unterhalten, sprechen sie über etwas anderes als über einen Mann? Und dann ist noch die 4. Frage, haben diese Frauen denn einen Namen? Und das sind 4 ganz simple Fragen über die Repräsentation von Frauen in diesem Film oder in der Serie. Und dann kann man so für sich einordnen, verdient er das Prädikat wertvoll oder nicht. Und das Lustige ist, dass es gibt noch immer Filme, die diese 4 Fragen nicht schaffen. Einer davon ist zum Beispiel Die Fantastischen Tierwesen 2.
Ein etwas aktuellerer Film.
Ja, ein super aktueller Film, genau. Also, und nach diesen Kriterien schaue ich immer auch Serien und Filme an und überlege mir dann spannend, was ist denn da los? Wie werden denn Frauen da repräsentiert?
Ich werde natürlich nach unserem Gespräch alle Links und Filmempfehlungen, Buchempfehlungen auch in den Shownotes verlinken, damit ihr das nochmal habt und auch darauf verweisen einfach. Und ja, vielleicht schaut ihr auch das nächste Mal eure Filme mit dem Pechtel-Test. Also ich finde, wir haben heute sehr, sehr viel erfahren über die Geschichte des Feminismus, was noch zu tun ist und welche Filme und Serien und Bücher und überhaupt wir uns anschauen können, um mehr Informationen zu dem Thema zu bekommen. Weil du das Mädchenzentrum Cem angesprochen hast, wir werden auch im Podcast noch eine Folge dazu machen und es speziell auch vorstellen. Also könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei bei einer Logo. Bis dahin, bleibt informiert.
Na Logo, der Logo-Podcast.